Wir haben eine Predigtreihe angefangen und sind da mittendrin zum Thema Apokalypse. Was kommt eigentlich auf uns zu? Das war mal von Mitgliedern von uns gewünscht worden, bei der letzten Mitgliederversammlung von einigen. Ich habe gesagt, komm, wir greifen das einmal auf. Und das ist ja auch in unserer Gesellschaft sehr präsent. Also wie viele Filme kennt ihr, die Science-Fiction-Filme oder so, ne? Die gehen alle um das große Thema, so was kommt auf uns zu, da die großen Katastrophen. Wir bewegen das aber nicht nur in Literatur und Film, sondern auch ganz real. Also, wie lange hat diese Welt noch zu leben? Also, wie kommen wir mit der Natur zurecht, ne? Dass sie auch noch für die nächste Generation erhalten ist und so. Also, da merken wir, das ist jetzt nicht nur Science Fiction, sondern das geht in unser Leben rein mit all dem, was da auch politisch, wirtschaftlich dranhängt. Und da merkt man, da wird ja auch richtig zurecht gestritten. Ja? Das ist völlig richtig an der Stelle. Wisst ihr, es gibt Themen, da lohnt sich wirklich auch die Konfrontation. Nicht hoffentlich, um Parteien herbeizuführen, sondern hoffentlich sind da noch ein paar weise Menschen dabei, die sagen, Leute, wir müssen eine gemeinsame Lösung finden und die sich da auch versöhnlich drum bemühen. Und trotzdem gibt es Themen, da müssen mal auch gerangelt werden, weil die einfach so dramatisch wichtig sind. Und das erleben wir auch gerade zu Recht in diesem ganzen Bereich Umwelt, Energie und alles, was damit zusammenhängt. Okay. Ja, es gibt mehrere Stellen in der Bibel, die darauf eingehen. Auch Jesus hat da ganze Reden zugehalten. Wir haben uns in der Bibel mal ein Buch rausgesucht, was sich nur mit dem Thema fast beschäftigt. Das ist die Offenbarung. Offenbarung heißt auf Griechisch Apokalypse. Daher kommt das, ne? Also das letzte Buch der Bibel, damit endet auch dieser biblische, das Gesamtbuch, dieser biblische Kanon der Bücher eben mit dieser Offenbarung, mit der Apokalypse. Was kommt eigentlich auf uns zu? Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was wir schon hatten, aber die erste Predigtreihe ging darum, das Ende hat bereits begonnen. Das ist eine ganz wichtige biblische Botschaft zu dem Thema. Also nicht, das kommt irgendwann. Ne? Und bis dahin, fahr in Urlaub, leg auf dem Sofa, mach irgendwas. Das hat mit deiner jetzigen Situation gar nichts zu tun. Nein, nein, die Botschaft ist ganz anderes. Das Ende hat jetzt begonnen. Man musste sagen, indem Jesus kam und starb und wieder auferstand. Der Christus. Ja? Seitdem ist das Ende da. So, ne? Und seitdem hat das Ende, fängt jetzt schon, ist schon gegenwärtig. Also Zukunft ist jetzt. Und was wir jetzt machen, hat Bedeutung für das, was noch kommen wird. So, für uns. Also von daher werden wir am Anfang, Offenbarung Kapitel 1 bis 3, da total reingenommen in dieses Jetzt. Wir sind im Film drin. Wir gucken uns nicht nur einen apokalyptischen biblischen Film an, der irgendwann stattfindet, sondern wir sind in dem Film jetzt schon drin. So, ne? Der fängt mit uns und in unserer Zeit schon an, also mit Jesus, Zukunft jetzt schon, und dann gab es auch ganz konkrete Botschaften schon, Kapitel 3, was das alles für uns bedeutet. Die ganz große Gesamtbotschaft ist Leute, ihr seid von Gott geliebt, so wie ihr seid. Also das müssen wir einfach nur annehmen. Wir können nicht vor Gott besser werden, das hat der Stefan in den Liedern auch so schön deutlich gemacht. Wir können vor Gott nicht besser werden. Ja, es geht einfach um Annahme. Und dann bin ich brutto angenommen, mit meinen zu dünnen Beinen, wo ich denke, oder mit meinen krausen Gedanken und üblen Gefühlen auch und Motiven und so. Ich bin einfach an. Aber was uns jetzt gesagt wird, ist, ja, das ist, du bist Kind Gottes und es gibt keinen höheren Stand. Du kannst Bundesbankpräsident werden, du könntest der Präsident der Vereinigten Staaten werden, aber es gibt keine höhere Berufung, als Kind bei Gott zu sein. Das ist super. Das nehmen wir an, daran, das können wir nicht verbessern. Aber wir können eine Sache verbessern, nämlich siegreicher zu werden. Und alle Gemeindebotschaften, die damals ausgesprochen werden, so welche Bedeutung hat denn diese Zukunft für uns jetzt, ist überwindet, 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 überwindet. Siebenmal, sieben Gemeinden kriegen immer das Wort überwindet. Werdet siegreicher. Daran können wir sehr wohl was ändern. Nicht an der Annahme. Das ist so der Ausgangspunkt, um zu sagen, okay, was heißt es? Und siegreicher heißt da, Leute, euer Glaube, euer ganze Weltanschauung, eure Leben, eure Lebensausgestaltung durch Jesus liegt unter Beschuss und Anfechtung. Ja, und das sind so diese typischen Sachen. Oder wir könnten mal das uns heute reinholen. Damals war es ja unter anderem, dass so das Römische, der römischen Kaiser Anerkennung forderten, und wer ihnen diese Anerkennung als Gott nicht zollte, die Christen zollten ihm nicht diese Anerkennung, die wurden verfolgt und unterdrückt. Okay. Ist jetzt nicht unsere deutsche Situation unbedingt. Aber es gibt andere Problematiken, mit denen wir zu tun haben. Was würdet ihr sagen, was sind unsere Problematiken in Bezug auf Glauben, die uns heute wirklich, also nicht nur den Einzelnen, sondern wo wir merken, oh, das ist so ein Beschuss des Glaubens, so ein Druck auf eine Unterdrückung unseres Glaubens. Welche Themen fallen euch da ein? Materialismus, ganz oben. Jetzt ist es nicht der römische Kaiser Nero oder Domitian, der Christen um ihres Glaubens willen verfolgt. Aber es kommt auch Druck auf uns zu, nämlich Materialismus. Was macht Materialismus, was könnte Materialismus als Lebensphilosophie, also es geht darum, immer um mehr haben, um mehr Sicherheit zu haben, um mehr Anerkennung zu haben, um ein schöneres Leben zu haben, ne? Das ist der Materialismus. Inwieweit könnte der unseren Glauben affektieren und unterdrücken und kaputt machen? Ablenkung. Zeit, ist auch klar. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Zeit und Geld. Ne? Willst du viel Geld haben, musst du in der Regel mehr Zeit investieren. Investierst du weniger Zeit für Materialismus, hast du in der Regel weniger Geld, es sei denn, du hast reich geerbt oder so. Ne? Das gibt es ja auch, Gott sei Dank. Aber das ist dieser, also von der Zeit. Geh nicht in den Gottesdienst, geh nicht in die Kleingruppe, so, ne? Dieses lass das mal, geh lieber noch mal, mach noch ein bisschen paar mehr Stunden, nur diese paar mehr Stunden, die kosten mich Kraft, und dann habe ich am Sonntagmorgen keine Energie mehr für den Gottesdienst, ich bin einfach platt, ich muss mal dringend wieder ausschlafen. Ne? So, das sind so die Mechanismen. Was habt ihr noch für Beziehung? Ja, also ist doch völlig klar, wenn ich am Geld hänge und beide voll am besten noch arbeiten, so ungefähr, und dann noch, ne? Was macht das mit unseren Beziehungen? Knistert, knirscht. Es fehlt einfach die Zeit, um einfach mal entspannt da zu sein. Wisst ihr was, die besten Gespräche entstehen doch nicht, dass wir sagen, Mensch, wir müssen am Montag um 20 Uhr dringend miteinander reden. Das ist der Notfall. Sondern die besten Gespräche sind doch irgendwie, du und sie, ihr liegt seit 2 Stunden auf der Couch und guckt einen netten Film. Der Film ist zu Ende. Und ihr sagt, Mensch, du, das war eine witzige Szene im Film, oder? Und weißt du was, mich hat das daran erinnert, mir ging es gestern eigentlich genauso. Ach ja, nee, mich hat das an meine Kindheit erinnert. Das sind doch die besten Gespräche. Oft. Dafür braucht man Zeit, eine Entspannung. Da schlägt der Feind rein, und Beziehungen haben natürlich direkt was mit Glauben zu tun. Weil der Sinn des Lebens und des Glaubens ist, in guten Beziehungen zu leben, mit Gott und miteinander. Und deswegen wird darauf abgezielt, dass unsere Beziehungen kaputt gemacht werden, zwischen Mann und Frau. Zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Nachbarn, dass die Beziehungen zerstört werden. Weil damit erleben wir Qualitätsverlust an Leben. Das Leben geht weg, zerstört, es wird zerstört. Ja? Wenn du möglichst viele finanzielle Probleme schnell haben möchtest, lass dich scheiden. Die kommen sofort. Ne? Stell sie sofort ein. Okay? Ja. Wenn du deinen Kindern möglichst viel vererben möchtest, investier in deine Ehe. Ist so. Deine Kinder werden davon profitieren, auch finanziell, im Normalfall. Okay, aber das sind, und damals hatten sie ähnliche Probleme, und deswegen sagt er, überwindet diese Schwierigkeiten. Die hatten auch schon Lethargie im Glauben, Apathie, ist doch alles nicht so wild, und ne, ach komm, reicht doch, wenn ich auch mal ab und zu so ein bisschen was Frommes mache oder so. Ne? Das hatten die genau die gleichen, lest das nach, und da überwindet diese Schwierigkeiten. Ja, überwindet. Okay. Der zweite große Themenkreis, mit dem wir uns letztes Mal beschäftigt haben, war jetzt wird die Seite von, also im Hintergrund aufgedröselt und wird gesagt, Leute, hinter diesem Kampf, der da stattfindet, das ist nicht nur etwas Soziales, irgendwas Weltimmanentes, was man erklären könnte. Ja, Materialismus ist ja aber auch wichtig und klar und so. Sondern jetzt wird uns der Kampf vor Augen geführt, die Situation vor Augen geführt, was dahinter ist. Es tobt nämlich ein Kampf, ein gigantischer Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen keinem weniger als Gott und Mr. Dunkel und allen seinen Helfershelfern. Und es geht um Leben und Tod. So, ne? Es ist eine richtig dramatische Sache. Es geht nicht um ein bisschen Stress machen oder spielen. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um Zerstörung oder Überleben. Es geht um Siegen oder Nicht-Siegen. Das Leben gewinnen oder es verlieren. Und das wird dann in der Offenbarung entfaltet. Und das wird so ganz zum Beispiel damit gemacht, dass so diese immer so ein Siebenerkreis von Gottes Gerichtshandeln aufgezeigt wird. Und da haben wir das letzte Mal gesagt, also das sind drei Gerichtskreise. Erstmal gibt es so in Form von Siegeln immer diese symbolischen Bedeutung, dann von Posaunen, die erschallen, dann bricht immer irgendwas los. Und die dritte ist, da werden so Zornschalen ausgegossen. Dann kommt immer das Gerichtshandeln raus. Und wir haben schon mal festgestellt, das ist nicht nacheinander. Also das ist jetzt eine Abfolge von 21 Gerichten auf uns zukommt. Und man sagt, oh weia, das kann ja keiner aushalten. Sondern wir haben schon mal festgestellt, das ist eher so etwas, bei dem ersten Zyklus wird uns der Gesamtüberblick gegeben. Und dieser Gesamtüberblick auch eines Gerichtshandelns Gottes, was auch Teil der Zukunft ist, das ist ein Teil, der wird immer mehr entfaltet, nach und nach. Und ich hatte so einen Zettel ausgeteilt, für alle, die nicht da waren, dürfen sich auch einen nehmen. Da habe ich mal versucht, diese ganze Offenbarung so ein bisschen zusammenzufassen auf eine DIN A4-Seite, um den Zusammenhang darzustellen. Und da haben wir eben genau das. Also wie mache ich das jetzt mal? Also wir haben erstmal so diese ersten Gerichte. Das ist so eine Buchrolle, die steht jetzt hier aufrecht. Das wird immer symbolisch gemacht, ne? Ist eine Offenbarung, Apokalypse. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hat so 7 Siegel. Ne? Sie ist mit 7 Siegeln diese Buchrolle verschlossen. In dieser Buchrolle steht die Zukunft drin. Ja? Und jetzt wird so ein Siegel nach dem anderen aufgebrochen. Und immer mit einem Siegel wird etwas offenbart, was kommen wird und so. Teilweise ist ein Gerichtshandeln Gottes, aber auch einfach etwas, was in der Zukunft stattfindet. Okay, und danach kommen eben so diese 7 Posaunen. Ja, wie mache ich jetzt 7 Posaunen? Jetzt bin ich jetzt kein Malkünstler, tut mir leid. Das ist so eine Posaune, okay? 3, 4, 5, 6, 7. Das ist immer eine Posaune hier, ja? Die Posaunenspieler mögen es mir verzeihen. Ja, das ist Posaune hier. Und mit jedem Posaunenstoß wird wieder eine Botschaft auch von der Zukunft verkündet. Das ist aber noch nicht alles, weil danach kommen die 7 Schalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und es ist eben nicht so, dass es nacheinander ist, sondern diese 7, die entstehen in dem Moment, die werden offenbart in dem Moment, wo das letzte Siegel aufgebrochen wird. Ja, und die erklären, was davor gesagt worden ist. Ja, es ist also eine weitere Ausführung, eine nähere, eine detailliertere Erklärung. Und so ist es bei diesen 7 Posaunen auch. Diese 7. Posaune, als die geblasen wird, werden die 7 Zornschalen, also diese 7 Wahrheiten, die nächsten Wahrheiten über die Zukunft offenbart. Aber sie offenbaren eigentlich das, was hier vorher gesagt worden ist. Macht das Sinn für euch? Also es ist nicht linear in einer zeitlichen Abfolge alles zu verstehen. Ja, das gibt es schon. Aber es ist immer eher eine Erklärung dessen, was vorher gesagt worden ist. Und dann wieder eine weitere Erklärung von dem, was vorher gesagt worden ist. Ihr guckt mich alle so lieb an. Er hat gesagt, auch so ein bisschen müde. Ich weiß, das ist der Ausdruck eines Deutschen von höchster Konzentration. Von daher nehme ich das mal so. Okay, ansonsten ist das, wenn man die Offenbarung lesen würde und das sieht, denkt man, das ist ja, man kriegt nur so Schnappatmen, es wird ja immer schlimmer, das hört ja gar nicht auf und so, ja. So, und darum geht es eigentlich heute, zu entdecken, dass wir sehen, was ja angekündigt wird, ist also nicht eine Aneinanderreihung und trotzdem findet eine Eskalation statt der Ereignisse, die kommen. Also das offenbart, ja, es gibt einen Kampf zwischen Gut und Böse. Und er wird auch richtig hier auf der Erde ausgetragen und so. Ne? Und was auch gesagt worden ist, ganz besonders betroffen sind davon auch Menschen, die Jesus folgen, die siegen wollen und die am Siegen sind. Die kriegen besonders viel Druck von ihrer Umgebung ab. Stell dich mal hin Und sag mal so ein paar geistliche Wahrheiten in der deutschen Gesellschaft zurzeit. Wisst ihr, so echte Wahrheiten noch, die die Gesellschaft gar nicht gerne hört. Was wären das jetzt zum Beispiel? Ich glaube, wir hatten ja Materialismus zum Beispiel, ne? Sozusagen irgendwie, Geld ist nicht alles, würden viele sagen, ja, das Handeln ist natürlich was anderes. Ne? Nehmen wir ja, sind wir alle für Naturschutz? Ja. Wollen wir, dass die Kühe nicht nur von Milch ausgebeutet werden? Ja. Und jetzt gehen wir in den Supermarkt und welche Milch kaufen wir? Als Deutsche? Die billigste. Es ist immer noch so. Also versteht ihr, das eine ist ja und das andere ist das Tun. Da merken wir, nee, wir glauben es nicht wirklich. Aber es gibt auch so ein paar Wahrheiten. Jetzt stell dich mal vor, wir machen eine Gesetzes... Oder ich nehme mal, Materialismus hat ja viel mit Arbeiten zu tun, mit dem Thema Ruhe. Wir sagen, nein, wir stehen als Gesellschaft dafür ein, dass der 7. Tag, der Sonntag, minimal gearbeitet wird. Wir hatten ja gerade die letzten Jahrzehnte die Diskussion. Wofür hat sich die deutsche Gesellschaft entschieden eigentlich? Nee, wir öffnen das. Ne? Über die Shops an der Tankstelle, über die Shops. Ne? In meiner Zeit war es noch, du hast samstags getankt, wenn du sonntags irgendwo hin, weil sonntags war die Tankstelle alle zu, oder? Oder? Bin ich hier nur so alt? Ne? Ne? Oder, ne, jetzt stelle ich mal hin und sage, nein, wir machen das wieder rückgängig. Was da passieren würde? Verkaufsoffener Sonntag. Das rückgängig machen. So. Haben sie versucht. Du kriegst es nicht mehr durch. Das ist ein Riesen... ich habe ja entdeckt in diesem Jahr, dass von der Bibel her es sogar durchaus angebracht ist, ich sage mal so ganz vorsichtig, 6 Jahre zu arbeiten und 1 Jahr Ruhe zu machen. Nicht den Haupterwerb nachzugeben. Ich sag das mal unseren deutschen Gewerkschaften. Selbst die würden daran verzweifeln. Aber Gott sagt das durchaus. Es ist eine Option. Man muss es nicht machen. Wir haben da Freiheit. Aber Gott gönnt uns viel mehr Ruhe. Tritt mal dafür ein. Sag mal in deiner Familie, oh, da war der und der Karriereschritt möglich. Aber ich habe es nicht gemacht. Warum? Ja, ich wollte mehr Zeit für Gott und die Gemeinde haben. Sag das mal. Die sagen alle, dein Steuerberater wird sagen, Herr Heidmann, ist ja nett. Wir sprechen mal ein, 2 Jahren weiter, ob sie das immer noch so denken oder so. Versteht ihr das? Ja? Also es gibt einen, die sind total, die und es gibt sicherlich noch ganz andere Wahrheiten, aber und da geht es ein Kampf zwischen Gut und Böse dahinter. Das ist nicht nur eine gesellschaftliche Diskussion mit rationalen Argumenten. Jawohl, die wird auf der Ebene geführt, aber dahinter geht es um Gut und Böse. So, und jetzt wird uns gesagt von der Offenbarung, das Ganze eskaliert immer mehr und mehr. Jetzt alle, die ihr den Zettel habt, das könnt ihr schon vom Zettel her ganz schön nachempfinden. Kapitel 6, die Kapitel sind immer in Klammern vorne links vorgeschrieben von der Offenbarung. Also ich bin bei Kapitel 6, erster Überblick über Gottes Gerichtshandeln, die 7 Gerichtssiegel, hier haben wir sie. Hier haben wir die 7, ne? Und die werden dann aufgezählt und was auffällt, es wird immer ein Viertel wird immer zerstört. Also zum Beispiel hier, also das 4. Siegel, Tod durch Krieg, Hunger, Krankheiten, Unfälle als fester Bestandteil des Lebens. Ein Viertel wird, ich habe so ein Viertel dahinter geschrieben. Jetzt gehen wir weiter, jetzt wird das Ende, hier wird das Ende der Welt angedeutet, jetzt wird das Ende vom Ende praktisch, wird ja hier weiter entfaltet. Jetzt sind wir bei den Posaunen und damit bei Kapitel 8 und 9. Jetzt merkt ihr, da wird immer ein Drittel der Welt schon zerstört. Merkt ihr, von ein Viertel, die Zerstörungsgewalt nimmt zu. Es ist eine Dynamik da. Wenn wir jetzt nochmal weitergehen zu den 7 Zornschalen, Kapitel 15, 16, da, wenn ihr das nachlest, da werden alle ist mehr als ein Drittel. Merkt ihr? Das ist eine Steigerung, die dort stattfindet. Also diese Zerstörungswucht, die wird immer stärker. Was man auch gleichzeitig merkt, so eine Eskalation ist, wo Dinge erstmal persönlich erlebt werden oder lokal oder regional, die werden immer globaler. Das wird immer weltweiter. Also immer größer. Das hängt natürlich auch mit dieser Zerstörungswucht der ganzen Dinge zusammen. Man merkt irgendwie, ich sage jetzt mal, das Unglück nimmt seinen Lauf. Und es findet eine Eskalation statt. Mehr und mehr. Ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht. animiert durch einen Zeitungsartikel in der NW, war glaube ich letzte Woche, über eine Heuschreckenplage in Ostafrika, die zurzeit stattfindet. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und habe diesen Clip gefunden.
Was aussieht wie eine der 10 biblischen Plagen, ist die schlimmste Heuschreckeninvasion seit mehreren Jahrzehnten. Seit Monaten fallen unzählige Schwärme in Teilen Kenias, Äthiopiens und Somalias ein. Ein Schwarm in Kenia mit Hunderten von Millionen von Insekten sei etwa 2400 Quadratkilometer groß, fast so groß wie das Saarland. Die Bauern sind verzweifelt. Die Regierung muss sehr schnell handeln, um sie mit Sprühflugzeugen und Pestiziden zu bekämpfen. Andernfalls werden sie hier alles zerstören. Die Behörden seien mit der Bewältigung der Plage vollkommen überfordert. Man sei auf diese Ausmaße nicht vorbereitet gewesen, heißt es von der ostafrikanischen Regionalgemeinschaft. Ich sehe eine Katastrophe vor uns und eine große Bedrohung der Lebensmittelversorgung. Das sind sehr gefährliche Tiere und wir haben hier eine Bedrohung, die wir in den Griff bekommen müssen. Die Lage vor Ort ist äußerst angespannt. Experten erwarten eine Hungersnot. In der Region leiden bereits rund 25 Millionen Menschen unter der Lebensmittelknappheit. Durch große Nässe und starke Regenfälle hatten die Heuschrecken gute Bedingungen, um zu wachsen. Die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen warnt bereits, sollte der Ausbruch nicht unter Kontrolle gebracht werden, könnte die Zahl der Insekten bis Juni auf das 500-fache anwachsen.
Okay. Ich finde den Clip deswegen so gut, so schrecklich wie er ist, weil wenn ich den Clip sehe, ich sitze hier in alten Hüften, meine Welt ist in Ordnung. Das ist wie Science Fiction für mich. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin da nicht emotional. Für mich ist das wie Science Fiction. Und genau das Gefühl habe ich, wenn ich die Offenbarung lese. Das ist für mich immer wie Science Fiction. Warum? Weil es mich noch nicht trifft. Aber es findet statt. Und was gerade lokal, regional woanders, wird auch hierher kommen. Wir haben es auch schon gehabt. Die Leute, die den Nazi-Weltkrieg erlebt haben, was haben die denn gedacht und empfunden? Da war Apokalypse hier. Wie kann man zig Millionen Menschen umbringen? Wie können Väter Kinder umbringen? Wie können Väter Frauen vergewaltigen und umbringen? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das war Apokalypse pur. Da war vielleicht gerade in Afrika weniger Apokalypse, aber in Europa war Apokalypse. Und die Menschen, die hier gelebt haben und auch die Christen, die haben es genauso empfunden, die wurden genauso verfolgt. Bonhoeffer, Paul Schneider, die sind alle in KZs umgekommen. Und die Christen damals, die standen genau vor der Frage, stehe ich jetzt immer noch zu Jesus, bekenne ich? Sage ich die Wahrheit, dass es ein Unrechtsregime ist, dass Hitler der Antichrist ist? Sind wir genau bei den Themen. Und er war einer der Antichriste. Weil genau, wenn wir das lesen, nachher Kapitel 11 und Kapitel 12, dieser böse, dieser Drache, der da aufsteht, mit den 7 Köpfen, feuerrot und den 10 Hörnern und so, ne? Da wird das ja so apokalyptisch beschrieben, diese widergöttliche Gestalt. Ne? Der Antigott, der aber da ist, der jetzt auch schon in Deutschland, der ist auch hier. Er macht gerade, schickt hier keine Heuschrecken und so. Ja, wir haben keine Christenverfolgung zurzeit. Ja, übrigens vor der Wende, das ist noch nicht lange her, wie lange ist die Wende her? 30 Jahre, hatten wir es ja wohl in Deutschland. Ich habe noch Leute kennengelernt damals in der Wende und nach der Wende, habe mit denen zusammengearbeitet, die waren drüben Pastoren. Und die haben mir Geschichten erzählt. Die waren als Freikirchler nochmal die Minderheit und hatten überhaupt keine Macht. Die waren ja nicht Landeskirche mit einer relativen Macht ausgestattet. Die haben erzählt, wie Gemeindemitglieder, Handwerker vom Dach gefallen sind als Dachdecker. Und die wurden nicht abgeholt. Die hat man liegen gelassen. Da ist keiner gekommen. Da ist kein Krankenwagen gekommen. Die haben die, weil die genau wussten, das ist ein Christ, die haben die liegen gelassen. Habe ich von Zeitzeugen gehört, von Pastoren, die das bei ihren Gemeindemitgliedern erlebt haben. Das war Deutschland vor 30 Jahren. Hallo, wie schnell können sich die Zeiten ändern? Mir hat ein Pastor erzählt, er hatte mehrere Kinder. Keins seiner Kinder durfte studieren. Ist auch schon so. Durften nicht studieren, die waren alle hochintelligent. Dann ist er irgendwann mal zur nächsten höheren Behörde, die das entscheiden musste, gegangen und sagte, also er hätte ein wahnsinniges Unrecht erlebt. Und zwar hätten sie einen Farbigen adoptiert in einer Familie. Und dieser Farbige, der wollte eigentlich studieren und dem hat man keine Zulassung gegeben. Da war die DDR anscheinend so, dass sie gesagt haben, das ist Unrecht, alle Menschen sind gleich. Da sind ja auch gerade Asiaten, Vietnamesen und Afrikaner ja nach in die DDR gekommen, um dort studieren zu können, die auch sozialistisch geprägt waren von ihrem Heimatland her. Und dann gab es den Aufschrei in der Behörde. Und als sie sagen, wer ist das denn? Dann hat er gesagt, ja, es gibt nur ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Der Farbige wäre nicht schwarz, sondern wäre weiß und wäre sein Sohn. Steht ihr das? Also bei diesem Heuschrecken, man denkt immer irgendwie, das ist wie Science Fiction. Das ist so Offenbarung, ich lese das so wie Science Fiction. Lasst uns nicht täuschen, das hat was mit dieser Eskalation zu tun. Damals war in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, wir hatten das bei dem ersten Mal, war die Verfolgung, da wurden reale Christen in einer realen Region regional verfolgt. Und verfolgt hieß, die haben sogar teilweise bis zum Tod am Kreuz. Ja, die wurden teilweise gekreuzigt, teilweise wurden sie da den Löwen vorgeworfen, ja, und so, ne? Ja, dann ändert sich das irgendwann, dann ist es irgendwie anders. Das ist, man muss dieses Thema, dieses Thema der Eskalation muss man prophetisch verstehen. So, das möchte ich mal, ich erkläre euch das. Es geht ja um, was jetzt schon ist, aber auch, was noch zukünftig sein wird. Und Gott offenbart immer wieder, zum Beispiel an dieser Stelle, irgendwie, was kommen wird. So, und jetzt funktioniert das so. Man muss sich das so vorstellen, das ist, ich habe das neulich auch schon mal gemacht, aber das ist wie so ein Gebirge. Und hier steht, sage ich mal, gerade der ist die prophetische Schau, der Prophet, und der schaut so. Könnt ihr das einigermaßen erkennen? Das heißt, er sieht zukünftige Ereignisse, als wenn man vor so einem Gebirge steht und immer gar nicht weiß, na, wie lange geht's denn noch? Ich war mal in Amerika und war in der Wüste und ich dachte, oh, da ist so ein Berg, ich kletter da mal hoch. Da bin ich hochgeklettert und als ich oben war, ich dachte, ich wäre oben, habe ich gesehen, oh, das geht noch höher. Das habe ich von unten nicht gesehen. Und dann bin ich weitergeklettert. Das Problem wurde nur immer, das wurde immer steiler. Und irgendwann kam ich nicht mehr zurück. Weil es so steil war, ich kam nicht mehr zurück. Jetzt musste ich immer weiter höher. Ich habe um mein Leben Angst gehabt. War das erste Mal, dass ich existenzielles Lebensangst hatte. Aber man sieht das immer erstmal. Aber hier sieht ein Prophet, der sieht das und das. Und er sieht es aber teilweise auch in Zusammenschau. Teilweise ist klar, ah, der meint diesen Moment. Teilweise ist das klar. Und dann siehst du aber, hörst du die Prophetie und dann weißt du gar nicht, sag mal, meint er den? Oder auch den? Oder auch den? Oder es wird so zusammengesehen, was zeitlich durchaus auseinanderliegen kann. Sollen wir mal an eine Stelle einsteigen? Wir machen mal das Kapitel, Offenbarung Kapitel 11 oder 12, wir steigen da mal ein bisschen ein, da merkt man das. Kapitel 11 und 12, das ist so ein Einschub, es gibt ja immer wieder, habt ihr auf den Zetteln, so Einschübe, so zwischen diesen drei Gerichtszyklen, sage ich mal, die hier offenbart werden, wobei die nicht nacheinander stattfinden, sondern eben immer sich, das ergänzt diesen und das ergänzt diesen Zyklus. Und dazwischen gibt es immer so Einschübe, die so Hintergründe des ganzen Geschehens auch offenbaren. Ich habe jetzt mal Kapitel 12. Und in diesem Kapitel 11 und 12 wird so dieser Hintergrund, dieser spirituelle Hintergrund zwischen Gut und Böse, zwischen dem Teufel und Gott aufgezeigt. Kapitel 12. Darauf zeigte sich am Himmel eine gewaltige Erscheinung. Es war eine Frau, die war mit der Sonne bekleidet und hatte den Mond unter ihren Füßen und trug auf dem Kopf eine Krone von 12 Sternen. Sie stand kurz vor der Geburt und die Wehen ließen sie vor Schmerz aufschreien. Das ist so typisch Apokalypse, ne? Jetzt wird die Fantasie. Ne? so Fabelwesen, würde man sagen, so Fantasy. Ne? Auf alle Fälle irgendwie, jetzt geht es auch nicht immer um jedes Detail, aber es geht auf alle Fälle, wir müssen uns, unsere Fantasie jetzt, müssen wir uns ein bisschen vorstellen, so eine Frau, ja, das wird hier keine mickrige kleine Frau sein, denke ich mal, also ich, mit der Sonne bekleidet irgendwie, muss hell, leuchtend, strahlend sein, nichts Dunkles, irgendwie im Gegenteil, und hatte den Mond mit der Sonne bekleidet und den Mond unter ihren Füßen. Ja, wie wirkt das auf einem? Da sagt man auf alle Fälle, das ist hier mal kein Loser. Das ist auch nicht nur so ein kleines Heimchen hinterm Herd, ne, sondern das ist irgendwie so eine vollmächtige Frau im Besitz aller ihrer Kräfte und Autorität, die weiß, wer sie ist, was sie hat und was sie will. Irgendwie strahlt selbst der Mond unter ihren Füßen. Wow, würde ich mal sagen. Okay, da ist Claudia Schiffer und so, die kannst du alle einpacken, dagegen kommen die nicht an. Ne? Irgendwie, merkt ihr schon, aus welcher Zeit ich komme. So, ne? Ja. Und irgendwie, jetzt so eine Geburt und so, ne? Also irgendwie bringt die ein Kind zur Welt. Wow. Man weiß noch nicht, wo die ganze Geschichte darauf hinausläuft. Dann zeigte sich im Himmel eine andere Erscheinung. Ein großer, feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Jeder Kopf trug auch eine Krone. Mit seinem Schwanz fegte der Drache ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Er stand vor der Frau, die ihr Kind gebären sollte, und wollte es verschlingen, sobald sie es geboren hätte. So. Jetzt geht es nicht um jedes Detail, aber man merkt schon, um was geht es hier? Kampf gegen Gut und Böse, oder? Das ist so, selbst wenn man nicht jedes Detail, aber es ist so vor Augen. Ne? Es gibt diese Aussagen in der Bibel auch teilweise ganz schlicht, ja, der Teufel ist ein Mörder und Lügner von Anfang an, Punkt. Hier wird es gezeigt. Warum wird es hier gezeigt? Ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt so manche Wahrheiten, die hast du deinem Kind schon 100-mal gesagt. Ne? So, wäre schön, wenn du dein Zimmer aufräumst. Wie dramatisch ist diese Wahrheit? Für dich? So dramatisch. Wie kommt diese Dramatik bei dem Kind an?
Auch so.
Ah! Super, ja, genau. Ja, wir haben natürlich super Kinder. Die hören auch zwischen den Zeilen. Die wissen, wo das Herz von Mama schlägt. Und genauso, diese Wahrheit, die jetzt eigentlich, ja, gut und böse, die wird hier mit so einem Hammer und einem Riesennagel immer reingedroschen. Du und feuerrote Drache und du und 7 Köpfe und 10 Hörnern und du und, ne, und er verschlingt da die Frau, die da gebären will und so. Man, mit dem Schwanz fegt er da, drückt der Stern, räumt da den Himmel ab und so. Merkt er, oh, Pause, ich brauche immer wieder Chips und eine Cola. So, ne? Irgendwie so. So, genau, das ist eben apokalyptisch, damit wir mal Wahrheiten, die wahr sind, mal ranlassen, in uns ranlassen, ja, diese Dynamik. So, und genauso, ihr wird gesagt, Leute, ja, ihr erlebt Christenverfolgung, ihr erlebt irgendwie so ein laues Christsein, ihr habt keine Lust, ihr seid immer irgendwie müde, wenn es um Gott geht und so, ne? Und sagt, Leute, überwindet, bleibt dran, ne? Bei euch ist es so, eure Liebe nimmt ab. Überwindet! Das ist ein Kennzeichen der Endzeit. Heißt es einmal, die Liebe wird erkalten. Wir hatten letztes Mal dieses Thema, warum eigentlich immer dieser Kampf? Ne? Ist es gut zu lieben? Ja. Ist es gut, anderen Menschen zu dienen? Ist das gut? Ja, das ist schön. Ist es gut, Gott zu lieben? Ja. Ist es gut, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Es ist alles gut. Und dann kriegen wir irgendwann den Schock und sagen, warum Kampf? Es geht darum, dass das Gute wirklich gut ist und gut bleibt und ich es als Gutes erlebe. Es geht ja nicht um Kampf als Selbstzweck und Wert, sondern es geht, dass du und ich und viele, viele andere Menschen den Sieg des Guten in ihrem Leben jetzt und in Ewigkeit erleben. Darum geht's. Und deswegen, und darum wird gekämpft. Die Frau, die das Kind gebärt, das Gute auf die Welt bringt. und mit diesem Gegenspieler, diesem feuerroten Drachen mit seinen Hörnern. So. Hörner steht übrigens immer für Macht. Ne? Ja, immer für Macht. Schafhörner stehen für Macht. Ne? Wenn ein Schafbock ein ausgeprägtes Horn hat, ne, also Geweih, also so Hörner, nimm dich in Acht. Wenn er dich damit rammt, 120 Kilo, pures Horn auf dieser Höhe, ist die Kniescheibe mal mindestens weg. Ne? Dafür steht Horn, Macht. So. Und er greift dir diese Macht. Und auch dieses Hinterlistige, ne? Wie das mit seinem Schwanz räumt er mal gerade. So dieses Hinterfotzige. Ja. Meint ihr, der Teufel wäre nicht so? Das sind genau die Strategien, die hier aufgezeigt werden. Und hier wird eben aufgezeigt, wie eskalierend, wie der hört nicht auf, der eskaliert weiter. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der alle Völker der Erde mit eisernem Zepter regieren wird. Ja, wer wird das sein? Man denkt sofort an Jesus, ne? Die Frau muss aber überhaupt nicht Maria sein. Darum geht es gar nicht. Könnte Maria sein. Merkt ihr, das ist so. Die Frau könnte auch einfach schon viel eher eine Rolle spielen. Damals, als Schöpfungsanfang war und das Böse durch unsere Fehlentscheidung gegen Gott in die Welt kam, da war ein Gerichtsspruch Gottes, war, dass die Frau unter Schmerzen Kinder gebären wird. Ja? Und da wird ein Same sein, ein Nachkomme wird sein. Und dieser Nachkomme wird der Schlange. Wer ist die Schlange? Das ist der Teufel. Den Kopf zertreten. Aber die Schlange, der Teufel, wird diesem in die Ferse stechen. Dies Hinterfotzige, zack. Christus am Kreuz gestorben. Ja, affektiert, aber siegreich geblieben. Das ist so. Und hier werden so mehrere Dinge. Diese Frau könnte auch die Gemeinde sein. Weil die Gemeinde Gottes wird immer als Braut Jesu dargestellt. Und sie bringt Kinder auch heute zur Welt. Nämlich, wer ist in den letzten 10 Jahren zum Glauben gekommen? Hey, in den letzten 10 Jahren, jetzt musst du rechnen. Gefühlt. Ja. Das sind Kinder dieser Frau der Gemeinde, die zum Glauben gekommen sind. Da wird mehreres so zusammengesehen. Und man muss es immer so ein bisschen, das ist so Apokalypse. Das sind alles Wahrheit, das ist alles richtig, aber es wird teilweise zusammengeschaut. So, ne? Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der alle Völker, ne? Auch wir übrigens als Christen. Wir sind mit Christus eingesetzt worden zu regieren. Wisst ihr warum? Weil deswegen sollen wir auch siegen. Versteht ihr das? Wir sind doch nicht, wir sind doch nicht als Schwanz dieser Welt geboren worden. Ja? Natürlich sind wir errettungsbedürftig, schuldig, ist doch völlig klar. Ist doch völlig klar. Aber in Christus sind wir ein neuer Mensch geworden, eine geistliche Schöpfung vor Gott. Wunderbar rein und heilig. Das macht er, daran können wir nicht, ich kann mich nicht heiliger machen. Das macht er. Aber jetzt ist mein Auftrag zu siegen, daran kannst du und ich was machen. Wir sind mitgesetzt, auch jetzt schon zu siegen, zu regieren, für die Wahrheit einzustehen. Menschen, die verloren sind, die affektiert sind vom Teufel, die jetzt auch noch kaputt gemacht werden, rauszurufen und sagen, komm, es gibt wirklich ein besseres Leben. Ich kann dir Gott nicht zeigen, aber du kannst ihn erfahren in Christus. Und er kann dich erlösen. Wir hatten jetzt hier einen Vortrag von einem Konrad Gille, ne, der jahrelang heroinabhängig war. Und in der Christusbegegnung, eine Christusbegegnung hatte in der Therapie und schlagartig von allen Drogen frei geworden ist, in einer christlichen Therapie. Das, genau darum geht es. Wir sind zum Siegen berufen. Von daher sind wir auch teilweise die Frau. Das wird hier mitgeschaut, auch die Gemeinde. So, die Frau war dann, der soll auch regieren. Das Kind wurde sofort nach der Geburt weggenommen und zu Gott zum Thron Gottes gebracht. Ja, das war ja bei Jesus auch nicht so. Wenn man das jetzt nur auf Jesus sieht, ne, sagt man sofort, nein. Sofort muss übrigens apokalyptisch auch nicht immer sofort sein. Bald ist auch nicht bald. Wir kommen nochmal zu dieser Zeitskala sofort gleich. Ne? Sondern ist einfach auf gewiss, garantiert. Ja? Hundertprozentig. Da kann nichts dazwischen kommen, in dem Sinne. Oft so zu verstehen. Das ist Apokalypse. Apokalypse. So, Geburt genommen, zu Gott den Thron gebracht. Die Frau aber flüchtete in die Wüste. Dort hatte Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen, an dem sie 1260 Tage lang mit Nahrung versorgt werden soll. Ja, 1260 Tage, jetzt kommen diese Zahlen, hatten wir auch schon, Zahlensymbolik. 1260 Tage sind wie viele Jahre? Ich hatte ein bisschen Vorsprung. Sind 3,5 Jahre müssen das sein, ne? Sind 3,5 Jahre. 3,5 ist die Hälfte von 7. Was war nochmal 7? Zahl der Vollkommenheit und der Vollendung. Hatten wir auch schon gehabt. Symbolik. Das heißt, es gibt so eine halbe Zeit. Die ist so eine abgebrochene Zeit. Das heißt, was hier an Bedrängung und Verfolgung, es geht nicht um genau diese Tageszahl und dann ist vorbei, sondern es ist wie so eine abgebrochene Zeit, wie so ein halber Meter. Ist nicht das vollkommen, ne? Aber es gibt eine Zeit lang. Die ist aber auch bestimmt. Und irgendwann, wenn Gott Schluss sagt, ist Schluss. Die ist in Gottes Hand. So, ne? Deswegen diese, übrigens, die 3,5 Jahre kann man auch in Monate ausdrücken. Wie viele Monate sind das dann? Müssen 42 sein, kann das sein? Sind 42. Wenn die Zahl 42 Monate auftaucht, dann ist der gleiche Zeitabschnitt gemeint, aber dann in Bezug auf den Teufel, was er am Machen ist. Das ist interessant, ne? Wenn es um die Christen geht, um Gottes Volk, dann wird die 3,5 Jahre immer in Tagen ausgedrückt. Wenn er die in Monaten findet, wisst ihr schon mal, oh, jetzt geht es um den Bösen und seine Helfershelfer, den Mr. Dunkel. So, ne? So kann man das dann ein bisschen nach und nach erschließen. Frau aber flüchtete in die Wüste und so fort. Dann brach im Himmel ein Krieg aus, ne? Kampf. Michael mit seinen Engeln hier, den himmlischen Herrschern, kämpfte gegen den Drachen. Der Drache mit seinen Engeln, der hat also auch Helfershelfer. Der hat Dämonen, böse Geister, spirituelle Mächte. Mit seinen Engeln wehrte sich, aber er konnte nicht standhalten. Halleluja. Samt seinen Engeln musste er seinen Platz im Himmel räumen und so weiter geht das an. Bisschen in den Kampf reingekommen, in Apokalypse, in Symbolik, in, ja? Und das Ganze eskaliert. Es nimmt nach und nach mehr zu. So, jetzt fragt man sich eben oft, ja, wenn man so diese Ereignisse, wann ist das denn? Sind wir da schon drin? Wird das noch kommen? Und es gibt Ereignisse, ganz klar, die werden noch kommen. Aber es gibt auch Ereignisse, in denen sind wir schon drin. Wir haben zwei Schwierigkeiten. Wir denken immer technisch ganz stark. Wir wollen immer wissen, ja, wie ist es denn nun genau? Ne? Flugzeugabsturz in Afrika. Was wollen wir wissen? Wie viele Leute waren an Bord? Was war der technische Mangel? Ne? Und dann denken wir, stimmt, da waren ja 250 Menschen im Raum. Die sind tot, wie geht es den Familien? Das denken wir an vierter und fünfter Stelle. Ist auch eine Offenbarung über uns. Ne? Gott sieht erstmal die Ereignisse. Und hier geht es erstmal um die Ereignisse. Es geht auch um eine zeitliche Einordnung, die hat er. Aber für uns ist die oft schwierig zu machen. Wirklich, das liegt an dieser Art von Prophetie, dass wir immer denken, ist das jetzt schon? Wird das noch sein? Manches Mal wird es deutlich, ja, wird es ganz eindeutig klar, das ist jetzt hier noch nicht das Ende, aber wir sind schon mittendrin. So, ne? Also das ist so die Schwierigkeit, die wir haben. Jesus hat mal einen wichtigen Satz genau zu der gleichen Thematik gesagt, Matthäus Kapitel 24, ihr wisst, nicht Zeit noch Stunde, wo das passieren wird. Nicht mal die Engel im Himmel wissen diese Zeitpunkte. Und dann sagt er, nicht einmal der Sohn, ich weiß diese Zeitpunkte. Allein Gott, der Vater. Was ist die Schlussfolgerung? Bleibt ihr wach. Überwindet heute. Wenn dir heute etwas nachgeht, wo du sagst, ich will dieses Level an Beziehungen mit meiner Familie nicht mehr führen. Ich will auf ein höheres Level. Dann schieb es nicht auf morgen. Wenn du weißt, du musst mal mit jemandem sprechen, um dich zu versöhnen, etwas auszusprechen, verschieb es nicht auf Donnerstag. Mach es heute. Wir wissen, genau das ist, Gott geht es immer um das Was, um das Tun. Mach es. Und nicht wann. Er hat seine Zeitpunkte. Gott weiß das. Aber wenn selbst Jesus das nicht mal weiß, hey, also sagen wir gechillt, aber nicht gechillt in dem, auf was unser Leben ist. Jetzt könnte man noch die ganze Zeit fragen, sag mal, warum haben wir diese ganze Zeit diese Eskalation? Warum überhaupt das alles? Und das habe ich wieder auf eurem Zettel schon ein bisschen notiert. Ja, das habe ich gemacht. Ne? Ja. Und zwar sind das so kleine Nebenbemerkungen. Zum Beispiel bei Kapitel 6, da geht es um diese Gerichtssiegel. Und da wird das fünfte Gerichtssiegel, also dieses wird geöffnet. Dieses Ereignis wird offenbart. Da geht es nicht um eine Reihenfolge, sondern es wird auf ein Thema unserer Aufmerksamkeit gelenkt. Und das ist, warum Christen manches Mal besonders leiden müssen. physisch. Klar, wenn du nicht Materialismus an der ersten Stelle hängst, kann es sein, dass es dir materiell vielleicht gar nicht so gut geht. Das kann sein. Ja? Zum Beispiel. So, und da haben ja diese Jesus-Leute genau die Frage, die sagen, Gott, wie lange noch? Ne? Wie lange noch? Ich sag mal was. Ich glaube, jeder, der es mit Jesus ernst meint, wird früher oder später, meistens früher, in eine richtige Krise kommen. Meine Erfahrung, die ich bei vielen anderen, ich rede um eine richtige Krise. Und diese Krise ist meistens nicht nach einem Monat vorbei. Meistens geht die über Monate, manchmal über Jahre. Und dann stellt man sich genau die Frage, wie lange noch? Und ich glaube, es gibt Krisen, die uns zur Wahrheit führen, dass wir die eigentliche Wahrheit erkennen. Und da gibt es nicht nur eine, da gibt es mehrere Wahrheiten. Welche Wahrheiten können uns in Krisen wirklich ins Herz geschrieben werden? Sagt mal ein paar Wahrheiten. Es geht darum, Gott zu vertrauen. Nicht um zu performen, sondern die Performance ist, Gott zu vertrauen. Gegen äußere Umstände. Ist Gott immer noch gut? Das ist eine riesen... Wenn die Wahrheit stimmt, stell dir mal vor, die Wahrheit würde stimmen. Was würde es mit unserer Welt machen, wenn die Welt das glauben würde? Wie würden wir mit Flüchtlingen umgehen? Wie würden wir mit wie würden wir mit weltweiten Katastrophen umgehen, wenn wir sagen, Gott ist wirklich immer gut? Was heißt das jetzt? Was können uns Krisen noch ins Herz schreiben? Welche geistlichen Wahrheiten? Gott ist immer da. Meine Prioritäten können, es geht nicht, Hauptsache gesund. Hey, was für eine Lüge. Ist Gesundheit wichtig? Ja. Ist Hauptsache gesund eine Lüge? Ja. Nein. Jesus ist unser Luxus. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Selbst wenn ich krank bin. Ich weiß, das ist eine hammerharte Wahrheit. Das zu glauben, das muss ich lernen. All diese Wahrheiten kann ich in der Krise erkennen. Ja? Oder dass es mehr um Charakter geht, als um Geld geht. Wenn ich vor dem Thron Gottes stehe, oder du wirst beerdigt, was steht auf deinem Grabstein? Sie hatte 200.000 Euro auf dem Konto und fuhr Mercedes? Habe ich noch nicht gesehen. Mag es vielleicht geben, solche abgefahrenen Leute. Sondern letztendlich geht es doch, warst du liebevoll? Hast du überwunden deine, ne? Wie hast du Beziehung gelebt? Wie war, ne? Hast du gedient oder nicht gedient? Darum geht's doch. Und vor Gott auch. Habe ich geliebt. Ja? Und das kann ich alles in der Krise, kann mir das ins Herz geschrieben werden. So, ne? Und das möchte er uns zum Beispiel mitgeben, irgendwie an dieser Stelle. Irgendwie, hey, erkenne das Richtige. Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Und da gibt es noch mehr Antworten. Nämlich, sagt Gott, wartet noch etwas. Warum wartet noch etwas? Es müssen noch mehr hinzugewonnen werden. Anscheinend hat Gott eine bestimmte Vision seines Volkes aus allen Sprachen stimmen. Das wird ja dann näher erläutert. Kapitel 7. Ja. Kapitel 7 ist ja diese Vision von allen Nationen und Völkern. Gott hat anscheinend eine Vision von dieser Menschenmenge. Und anscheinend ist die noch nicht vollständig. Mal ganz einfach. Dem fehlen da noch ein paar Leute. Vielleicht fehlen ihm auch noch gewisse Sprachen. Wo er sagt, nee, die Sprache will ich auch mit dabei haben. Die sollen mit dabei sein. Ja, ja, das Leiden geht dadurch noch weiter. Ja, ihr müsst noch abwarten. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist noch nicht vollständig. Er hört nicht vorher auf. Allein was für eine Wahrheit. Angesichts von Flüchtlingskatastrophen und weltweiten Katastrophen. Vielleicht haben wir mehr Kenianer im Himmel als Deutsche. Könnte sein. Keine Ahnung. Ist auch nicht mein Thema. Aber erstmal könnte sein. Ja, wir denken immer, Ostwestfalen ist der Mittelpunkt, auch der geistliche Mittelpunkt dieser Welt. Das haben wir schon immer so gemacht. Wir hatten immer eine Orgel. Schön. Ja, können es auch weiter haben. Ne? Aber vielleicht sollten wir mal langsam auf den Kamm blasen. Oder irgendwie christliche Volksmusik machen oder so. Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist das bei Gott wesentlich bunter. Wesentlich größer. Wesentlich vielfältiger. Und das möchte er uns... Lernt das. Da kommen noch andere mit hinzu. Dann hat das aber noch mehr, warum diese ganze Eskalation, und ihr lest das immer, ich habe das immer so ein bisschen eingefügt. Ja, hier Kapitel 8 und 9. Und dann als die sechste Posaune kommt, jetzt kommen die ganzen Gerichte, ne? Und dann heißt es, trotzdem beten die Überlebenden weiterhin ihre Götzen und Dämonen an, lehnen Gott und seine Gebote weiter, aber erinnern sich nicht. Und diese Tatsache, die kommt immer wieder in der Offenbarung, und man denkt, das darf doch nicht wahr sein. Die Heuschrecken kommen. Das kommt alles. Und die Leute sagen, was für ein scheiß Gott. Die sagen nicht, was für ein scheiß Teufel. Lass uns dagegen aufstehen. Für Recht und Wahrheit und ihm die Ehre geben. Lass es uns besser machen, das Gute ergreifen. Und das zieht sich die ganze Offenbarung durch. Das ist wie damals das Volk der Ägypter, was die Israeliten nicht aus der Sklaverei ziehen will. Die Plagen kommen und nach der Plage sagen sie immer, okay, komm, jetzt dürft ihr endlich in die Freiheit ziehen. Und dann sagen sie, ach nee, Mensch, da fehlen uns ja die Arbeitskräfte, die billigen Arbeitskräfte. Unser Wohlstand geht ja flöten. Nee, ihr bleibt doch lieber hier. Versteht ihr das? Es findet, der Begriff ist eine Verstockung, eine Verhärtung statt. So, was macht die Verhärtung deutlich? Die Verhärtung macht deutlich, wer wir Menschen im Kern sind, wozu wir fähig sind und dass das Gericht Gottes gerecht ist. Das ist auf alle Fälle eine Antwort der Offenbarung. Warum eskaliert das immer mehr? Warum? Es eskaliert immer mehr, die Wahrheiten werden immer offenbarer und die Menschen sagen immer noch, was für ein scheiß Gott. Wir machen es genau anders. Wir tun nicht seinen Willen. Wir setzen weiterhin auf Reichtum und Unterdrückung. Es geht weiterhin um mich. Es geht weiterhin um. Das wird dadurch offenbart, das Gericht, Gott richtet gerecht. Und das Blut seiner Kinder, die gelitten haben, schreit zum Himmel. Und Gott hört dieses Blut der Märtyrer. Und sagt, und ich habe es gehört und ich werde gerecht richten. Hier ist keine Träne unbemerkt geblieben. Kein Blutstropfen der Märtyrer ist umsonst vergossen worden. Es wird ein gerechtes Gericht geben. Und dazu kommen wir zum nächsten Mal. Was ist das Ende vom Ende? Dinge eskalieren. Und sie können mir helfen, dass ich die wirkliche Wahrheit erkenne. Und dass ich die richtige Entscheidung treffe. Und die Entscheidung, zu die mich Gott hineinholen will, ist, es lohnt sich, für das Gute zu kämpfen. Dafür einzustehen. Für Gott, seinen Willen, seine Gebote, sein Recht, sein Leben. Der Kampfplatz findet hier statt, in meinem Herzen. Den trage ich aus, in mir. Ich kenne den Kampf. Und er sagt, es lohnt sich zu überwinden, du bist dazu berufen. Du hast die Kraft, du hast die Macht, ich bin mit dir, ich unterstütze dich, ich habe meine Engel auf dem Plan, ich habe auch mein himmlisches Heer, was dir zur Verfügung steht, damit du heute und morgen und übermorgen immer wieder siegreich aus dem Leben, was jetzt schon anfängt, hervorgehst, bis in alle Ewigkeit. Wir sind als Sieger geboren. Auch wenn der Sieg ein bisschen anders aussieht, als uns die Filme verkaufen wollen. Ein bisschen anders. Jesus, wir merken, du hast Wahrheiten, die uns weit über den Horizont hinausführen, der so unser eigener erstmal ist. Aber du hast ihn offenbart, damit er unser Horizont wird. Und so empfangen wir deinen Segen, dass unseren Horizont weit ist und uns in die Tiefe deiner Wahrheit hineinführst und in die Kraft deiner Liebe. Und dass wir dieses Überwinder, dieses Siegesgehen ergreifen, was du uns eingepflanzt hast. Und sagen, ja, dir zur Ehre, es gehört uns. Amen, geht hin als Sieger des Herrn.